Als ich so Anfang 20 war, kam ich in meinem Leben vor so einen entscheidenden Punkt. Ich würde sagen, ich nenne das mal so den Hotspot meines Lebens. Ich wurde vor die Frage gestellt, wer ist Jesus für mich? Und ich habe mir die Frage gestellt, ist Jesus wirklich Gottes Sohn? Ist die Bibel wirklich wahr? Ist das, was da drin steht, wahr? Brauche ich überhaupt Vergebung? Ist er wirklich für meine Schuld gestorben? Und ich kam dann tatsächlich zum lebendigen Glauben an Jesus Christus und er machte mein Leben neu und ich fing an, ihm nachzufolgen. Diese Phase war wirklich so ein Hotspot, weil das blieb nicht ohne Wirkung, auch für mein Umfeld. Es war eine innere Veränderung, die stattgefunden hat, aber die sich auch im Äußeren gezeigt hat. Und mein Umfeld hat das natürlich auch irgendwie wahrgenommen. Das Reich Gottes fing an, sich allmählich auszubreiten oder zu zeigen in meinem Leben. Und es entfaltete sich auch natürlich nach außen. Und Veränderungen wurden sichtbar. Also nur mal als Beispiel. Ich habe bei meiner Reggae-Band, in der ich damals gespielt habe, kam ich irgendwann an den Punkt, bei manchen Texten und Liedern, da kann ich nicht mehr mitgehen. Ja? Und dann bin ich zu den Jungs gegangen und habe gesagt, Leute, bei diesen Liedern, entweder wir spielen die nicht mehr oder ich setze mich dann halt vom Schlagzeug weg und ihr spielt die ohne Schlagzeug. Das war natürlich nicht so cool für die anderen. Ja? Ich hörte Sätze von meinen Freunden wie, ja, warte mal ab, in ein paar Jahren, wenn dein ganzer Hype um Jesus vorbei ist, dann reden wir nochmal. Und auch meine Eltern machten sich Sorgen um mich, weil ich zunehmend mehr Zeit in der mehr Zeit als in der Kneipe. Ich weiß nicht, was jetzt schlimmer ist, ne? Aber von außen betrachtet gab es viel Anlass dazu zu denken, der Kerl spinnt. Und dann habe ich mich auch noch taufen lassen und spätestens da dachten, glaube ich, viele endgültig, der Kerl ist verrückt geworden. So, das war so der Hotspot in meinem Leben und vielleicht kennst du das auch. Ich weiß von manchen, die so eine Situation in ihrem Leben hatten. Vielleicht wirst du sie noch haben, ich weiß es nicht, aber das scheint tatsächlich irgendwie normal zu sein. Ich meine, aus Sicht von damals, ne, jetzt sind 17 Jahre vergangen seit diesem Hotspot, bin ich eigentlich nur noch ein größerer Spinner geworden, aus der Sicht von damals. Aber das scheint irgendwie normal zu sein, dass das, wenn sich das Reich Gottes irgendwie entfaltet, dass viele denken, das ist nicht normal. Ja, und das scheint normal zu sein, dass es nicht normal ist. Also, es gibt auch einen Hotspot im Leben von Jesus. Einige Hotspots, die uns in der Bibel berichtet werden. Und ich würde heute gerne mal ein bisschen Bibelarbeit durch das Kapitel 3 im Markus-Evangelium machen, und zwar von den Versen 7 bis 28 ist es, glaube ich. Nehmt da gerne auch eure Bibel mit zur Hand, wenn ihr eine habt. Weil diese Stelle ereignet sich, oder das ist so ein Punkt im Leben von Jesus, circa 3 Monate, nachdem er sein öffentliches Wirken begann. Also es sind circa 3 Monate schon vergangen und er dient öffentlich. Das Reich Gottes entfaltet sich und wird sichtbar. Durch das, was er tut, durch das, was er sagt. Die frohe Botschaft wird verkündet, also sie wird gepredigt. Menschen hören, Gott ist euch nahe. Hey, Gott ist dir näher, als du denkst. Glaub doch an Jesus. Menschen tun Buße, Menschen kehren um. Sie fangen ganz neu an. Menschen lassen sich taufen, bringen damit zum Ausdruck, dass sie Vergebung erfahren haben. Sie werden von Jesus in eine Nachfolge gerufen, in eine Berufung, in ein Leben mit ihm, in ein Leben mit ganz neuem Sinn. Menschen werden an Leib und Seele geheilt und gesund. Und das spricht sich im ganzen Land herum und Menschen strömen in Scharen zu Jesus, um zu sehen, was da passiert. Das ist so mehr oder weniger die Situation, in der wir gleich sind. Menschen, die Hoffnung suchen, Menschen, die Antworten suchen, Menschen, die neugierig sind, Menschen, die Jesus sogar ausschalten wollen, die ihn umbringen wollen. Menschen, die unter Lasten leiden und Erlösung brauchen, kommen in Strömen zu ihnen. Und jeder, der zu Jesus kommt, wird ganz persönlich vor die Frage gestellt, wer ist Jesus? In Markus 3 spitzt sich die Lage zu. Es ist so ein Hotspot im Neuen Testament. Und wir lesen mal Markus 3, 7 bis 9. Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück. Eine riesige Menschenmenge aus ganz Galiläa, Judäa, Jerusalem, Idumäa, aus dem Gebiet östlich des Jordan und sogar aus den fernen Städten Tyrus und Sidon folgte ihm. Das ist das ganze Land. Das sind Menschen aus dem ganzen Land und sogar über die Landesgrenzen hinaus. Eine riesige Menschenmenge kommt hunderte Kilometer weit, um zu gucken, was macht dieser Jesus? Wer ist dieser Jesus? Die Nachricht von seinen Wundern hatte sich überall verbreitet und die Menschen kamen scharenweise zu ihm. Jesus beauftragte seine Jünger, ein Boot bereitzuhalten, falls die Menge der Menschen ihn zu erdrücken drohte. Also da ging es ganz schön ab. Der hat sich schon mal gewappnet für den Fall, dass er erdrückt werden könnte von den Menschen, die zu ihm strömen. Und Markus schreibt nun auch, berichtet darüber, wer die Menschen waren, die kamen, wie sie Jesus begegneten und wie Jesus auch ihnen begegnete. Da gehen wir mal zusammen rein. Wer waren diese Menschen und was tat Jesus? Zum einen waren da die Kranken. Wir lesen, Jesus beauftragte seine Jünger, ein Boot bereitzustellen, falls die Menge der Menschen ihn zu erdrücken drohte. Weil Jesus so viele Menschen heilte, drängten sich viele Kranke um ihn und versuchten, ihn zu berühren. Im Urtext steht, sie warfen sich auf ihn. Sie schmissen, sie stürzten sich auf ihn, um ihn nur zu berühren. Die kamen nicht wegen seiner Predigt in erster Linie. Die kamen, weil Jesus womöglich ihre allerletzte Hoffnung war in ihrer Situation. Und wir wissen das, wir kennen das doch, wer krank ist, der will nur eins, oder? Der will gesund werden. Und die Menschen hörten, okay, es wurden Menschen geheilt durch Jesus Christus. Wie muss das ausgesehen haben? Bedrängt von Menschen, die hoffnungslos sind, in ihrer Krankheit nicht mehr weiter wissen. Was für ein Bild muss das gewesen sein? Was macht Jesus? Das ist interessant. Wir haben gelesen, er hat ein Boot bereitstehen gehabt. Und sie stürzten sich auf ihn. Aber Jesus steigt nicht in das Boot. Er lässt sich von den kranken Menschen bedrängen. Und auch wenn ihr Verhalten an Aberglauben grenzt, weil sie wussten ja gar nicht so wirklich, was will der eigentlich, selbst trotzdem bleibt Jesus da bei ihnen und lässt sich von ihnen bedrängen. Und wir wissen es nicht, ob alle gesund wurden, wenige, viele. Aber wir wissen, weil wir lesen hier, Jesus blieb bei ihnen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich bewegt das sehr. Jesus blieb bei diesen Kranken. Er blieb mitten in ihrer Not, mitten in ihrem Elend, in ihrer Situation. Und er hat sich nicht zurückgezogen aus ihrer Situation in das bereitgestellte Boot. Wir lesen weiter. Wer war noch am Start? Wir lesen von bösen Geistern. Und alle, die von bösen Geistern besessen waren, fielen vor ihm nieder und schrien, du bist der Sohn Gottes. Es waren auch Menschen da, die von Dämonen gequält waren. Also wir lesen auch schon vorher in den Evangelien, dass Jesus Menschen, die besetzt waren mit irgendwas Bösem, befreit hat. Das klingt jetzt ziemlich skurril, oder? Aber ehrlich gesagt, kann ich mir manches in der Welt gar nicht anders erklären, als dass das Böse von einem Menschen Macht ergreift und durch ihn hindurch wirkt. Oder? Es gibt so, dass beim Menschen gibt es alles. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Und es wird irgendwie nicht so direkt beim Namen genannt, wie die Evangelisten das taten, aber es ist doch irgendwie sichtbar. Und es wird dieses böse Geister wird sichtbar. Wenn man nur an den Fall Epstein, der aktuell durch die Medien geht, erinnern, wo über Jahrzehnte das Böse systematisch manipuliert, multipliziert, zerstört. Nach außen hin, nettes Gesicht, könnte man sagen. Aber was treibt so einen Menschen an? Und das, wenn wir in die Welt schauen, finden wir das. Und die unheilen Geister, die Besitz von Menschen ergriffen, fielen nieder und schrien, du bist der Sohn Gottes. Das ist doch krass. Und dann lesen wir, erstmal noch ein Kommentar dazu. Die geistliche Welt begreift irgendwie schneller als die menschliche Welt, wer Jesus ist, oder? Die Dämonen und das Böse, was hier in der Welt auch unter uns ist, die fühlen das, wenn der Stärkere da ist. Die merken das. Und welche Bedrohung für sie von Jesus ausgeht, von seiner Gegenwart. Das ist Wahnsinn. Wie muss ich das angehört haben, wenn Dämonen aus Menschen heraussprechen? Unglaublich. Und was lesen wir? Jesus verbot ihnen streng zu sagen, wer er war. Was? Da bekennt die geistliche Welt, Jesus, du bist der Sohn Gottes. Und Jesus sagt, schweigt, hört auf. Warum verbietet Jesus den Dämonen den Mund? Ich glaube, die Antwort ist, dass Jesus keine Propaganda von dämonischer Seite möchte. Oder wir wissen doch, dass ein echtes Zeugnis, wir wissen das aus der Bibel, wir wissen das auch aus unserem Leben, auch hier in der Gemeinde. Ein echtes Zeugnis für Jesus ist eins, was aus dankbarem Herzen herauskommt, aus freiem Willen heraus, wo Jesus und das, was er tut, aus freier Überzeugung bekannt wird. Das ist das, was Jesus möchte. Und er will nicht Propaganda von den Bösen haben. Es gibt auch fromme Geister. Da wird viel Jesus gesprochen, aber das Leben dahinter ist ein absolutes Chaos. Und da sagt Jesus, hört auf, er verbietet ihnen den Mund. Krass. Wer ist noch da? Die Apostel. Das ist jetzt ein größeres Thema, ich gehe da nur kurz drauf ein, weil Jesus steigt dann auf einen Berg, lesen wir, und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm. Er wählte 12 von ihnen aus, die ihn ständig begleiten sollten und nannte sie Apostel. Er wollte sie aussenden, damit sie predigen und mit Vollmacht Dämonen austreiben. Und dann werden, das gehe ich jetzt nicht drauf ein, werden die 12 benannt. Und aber was wir sehen können, ist die den Glauben und das Bekenntnis zu Jesus haben, die ruft er in eine Lebensgemeinschaft mit ihm. Ein enges Leben miteinander zusammen. Und er sendet sie aus, das zu tun, was er tat. In seinem Namen, in seiner Vollmacht. Das ist das, was die Apostel hier erleben. Und dazu setzt er super unterschiedliche Charaktere ein. Das ist fast witzig, wenn wir das lesen und uns mal mit den Aposteln beschäftigen, die er da zusammenbringt. Der bringt den Zeloten zusammen mit dem Zöllner, also ein Geldeintreiber mit einem religiösen Hardliner. Also voll die Gegensätze. Der bringt Donnersöhne, die, wie er sie nennt, und Bedächtige zusammen, also voll die Extrovertierten und voll die Introvertierten, bringt er in diese Gruppe. Leute vom See, Leute vom Gebirge, also den Hamburger mit seinem Fischbrötchen und den Almö, wie heißen die im Allgäu? mit seinen Spätzle oder was isst man da so? Handwerker und Schriftkundige. Das ist schon interessant, also es wäre eine Predigt für sich wert. Aber ja, niemand hat gesagt, dass Gemeinde leicht sein wird. Und deshalb braucht es Jesus in dem Leben von jedem Einzelnen, der mit Jesus unterwegs ist. So viel mal zu den Aposteln, die hier mit am Start sind. Dann kommen Jesu Angehörige. Also wir sind weiter noch in so einem Hotspot, wo sich die Lage wirklich zuspitzt und die Frage steht, wer ist dieser Jesus? Als Jesus in das Haus zurückkehrte, in dem er wohnte. Also er wohnte nicht mehr zu Hause, er war ungefähr 30. 30 scheint wohl ein gutes Alter zu sein, raus zu sein. Also er wohnte nicht mehr zu Hause. Das war am See Genezareth, war das, das Haus muss das gewesen sein. Und seine Verwandten kamen von Nazareth. Das sind, ich weiß es nicht, 150 Kilometer oder so, die sie gelaufen kamen. Jetzt habe ich was vorweggenommen. Also, als Jesus in das Haus zurückkehrte, in dem er wohnte, kamen wieder so viele Menschen zu ihm, dass er und seine Jünger nicht einmal Zeit fanden zu essen. Als seine Familie davon hörte, wollten sie ihn zu sich nach Hause holen. Er hat den Verstand verloren, meinten sie. Hey, schon wieder so viele Menschen und so viel los um Jesus. Zwangsfasten war angesagt, sie fanden noch nicht mal Zeit zum Essen. Seine Familie kommt, um ihn zu ergreifen. Die Neues Leben-Übersetzung übersetzt das noch harmlos. Hier ist das Wort, sie wollten ihn ergreifen. Also das ist ein ähnliches Wort wie verhaften, mit Gewalt greifen und mitnehmen. Das wollten sie tun. Und es ist doch verrückt, die Zeit rund um Jesu Geburt, 30 Jahre, spulen wir mal 30 Jahre vor, Weihnachten, ist auch noch nicht lange her für uns. So viele Wunder, über Wunder, über Wunder, Engelserscheinungen rund um die Geburt von Jesus, die seine Familie auch erfährt. Also auf jeden Fall mal Maria, seine Mutter. Und bis zum 30. Lebensjahr sehen wir nur eine Ausnahme nach der Geburt. Wird uns berichtet, dass er mit 12 Jahren im Tempel ist und Weisheit von sich gibt und weise spricht und alle sich nur wundern über Jesu Weisheit. Ansonsten wird uns nichts Spektakuläres über das Leben von Jesus berichtet. Und er lebte ein gewöhnliches Leben, 30 Jahre lang mehr oder weniger. Auch seine Familie, ganz gewöhnlich, ging einem Job nach und so. Und dann lesen wir, als seine Familie es hörte. Und dieses Es steht für das ganze Wirken, was Jesus bis dahin getan hat. Ich habe es vorhin aufgelistet, was da schon im Land alles passierte. Da sagten sie, er hat den Verstand verloren. Der Kerl ist verrückt geworden. Der ist durchgedreht. Ihre ganze Erwartung, die zu Weihnachten ja angefangen hat, der Messias ist geboren, die lag 30 Jahre zurück und es wurde nicht durch sein aktuelles Wirken bestätigt. Sie sahen den Messias, er hat seinen Dienst angetreten unter den Menschen, dafür, wo er auf die Welt gekommen war, aber sie erkennen es nicht. Das ist interessant. Sie haben sich offensichtlich etwas anderes unter dem Reich Gottes vorgestellt. Ja, das ist irgendwie so. Wenn Sportler, wenn Geschäftsleute jetzt bei der Olympiade, wenn sie Außergewöhnliches leisten, ihr Leben opfern für etwas, viel Zeit und Kraft reinstecken, dann bewundern wir sie für ihren Einsatz. Wenn aber jemand alles fürs Reich Gottes gibt, dann denken wir oft, er sei verrückt. Erstmal. Das ist auch nachvollziehbar. Aber es darf uns auch warnen, genauer hinzuschauen, wenn es um das Reich Gottes geht, wenn es um Jesus geht. Viele Ausleger sehen in diesem Vers die Sorge auch seiner Familie. Sie wollten ihn vielleicht für unzurechnungsfähig erklären und der Strafverfolgung, die ihm drohte, entziehen. Weil es war bekannt, es war kein Geheimnis, dass die Führer des Landes die Todesstrafe für Jesus anstrebten und das Ganze politisch auch adressierten bereits. Wir lesen in Markus 3, Vers 6, das ist ein Vers, bevor wir heute angefangen haben, nachdem er eine Diskussion hatte mit den Pharisäern, den religiösen Leitern. Daraufhin zogen sich die Pharisäer zurück und trafen sich heimlich mit den Anhängern des Herodes, um zu planen, wie sie Jesus töten könnten. Das sprach sich auch rum. Deswegen denken auch manche, dass es vielleicht einfach die Sorge der Familie war, zu sagen, wir gehen dahin, wir sagen, der Kerl ist verrückt geworden und nehmen den wieder in unsere Fittiche, damit er nicht hingerichtet wird für das, was er tut und sagt. Aber das Fazit ist, sie stellten sich Jesus, wenn auch nur zunächst, in den Weg, statt ihn zu unterstützen. Dann sehen wir die Schriftgelehrten. Doch die Schriftgelehrten, die aus Jerusalem gekommen waren, die standen da auch dabei in dieser Menge. Die waren aus Jerusalem runtergekommen, aus der Hauptstadt, aus dem Zentrum, des religiösen Zentrums auch. Sie erklärten, er ist vom Satan, dem Obersten der Dämonen, besessen. Daher hat er die Macht, Dämonen auszutreiben. Das ist der Showdown, oder? Diese Männer haben Macht und Einfluss im ganzen Volk und sie erklären Jesus vor den Ohren aller Menschen für teuflisch besessen. Sie verbuchen alles, was Jesus tut, die ganzen Heilungen, Befreiungen, seine Lehre, seine Predigt, dass Menschen umkehren, dass Menschen sich taufen lassen, alles verbuchen sie auf das Konto des Teufels. Und sie beantworten die Frage für sich und auch für viele andere, die dann drumherum stehen, wer Jesus ist, damit, dass er vom Teufel ist. Interessanterweise bestätigt sich, wenn man die Kirchengeschichte sich anschaut, dass oft der Widerstand von da, wo Gott etwas wirkt, wo der Heilige Geist stark wirkt, dass der Widerstand von Theologen kommt. Die meinen, sie wüssten, wie Gottes Reich funktioniert. Also wenn Erweckungen kommen, wenn tatsächlich Menschen Heilung erfahren, dann kommen oft erst Theologen und sagen, nein, das ist nicht Gottes Werk. Das ist, zieht sich bis heute durch. Aber gleichzeitig, wenn wir wieder zu den Schriftgelehrten zurückgehen, bestätigen sie damit, dass sie das sagen und so dramatisch das Ganze sagen, dass Jesus echte Heilung und echte Dämonenaustreibung getan hat. Sonst gäbe es keinen Streit darüber. Interessant. Was sagt Jesus nun dazu? Jetzt kommt Jesu Reaktion und Antwort darauf. Jesus aber rief sie zu sich und erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Fragt er. Also als allererstes Mal, er ruft sie zu sich, er hat keine Angst vor der Konfrontation. Er sagt, okay, kommt, lasst uns darüber sprechen, über eure Vorwürfe. Und mit dem, was er hier sagt, wie kann der Satan den Satan austreiben, regt er dazu auf, oder regt er zum bewussten und sachlichen Reflektieren und Nachdenken über das, was hier geschieht, an. Er sagt, wie kann das sein? Wie kann der Satan den Satan austreiben? Und dann antwortet er mit Gleichnissen. Und er brauchte oft Gleichnisse, um himmlische Botschaften mit irdischen Beispielen leichter verständlich zu machen. Das spricht aber auch dafür, dass alle da waren, nicht nur die Schriftgelehrten, dass auch die Kranken, das Volk, die Neugierigen, wahrscheinlich seine Familie, alle waren da. Und Jesus spricht nun in Gleichnissen. Er sagt, ein Königreich, das mit sich selbst im Krieg liegt, wird fallen. Er spricht von einem Krieg, er spricht von einem Reich. Und wir wissen das doch, wenn ein Reich geteilt ist, dann wird es nicht gut gehen. Bürgerkriege zerstören ganze Staaten und teilen Nationen. Die Juden hatten das erlebt in ihrer Geschichte, aber auch in ihrer jüngsten Geschichte hatten sie das bereits erlebt. Dass Staaten ineinander Konflikte haben und die werden nicht bestehen. Das darf auch uns heute noch was sagen. Und Jesus bringt einfach dieses klare Beispiel. Ein Königreich, das mit sich selbst im Krieg liegt, wird doch fallen. Weiter sagt er, ein Haus, das in sich selbst zerstritten ist, wird untergehen. Hier bringt er nun ein etwas intimeres Beispiel. Er bringt das auf eine intimere Ebene. Ein Haus, ein ganzer Hausstand, eine Familie wird auch oft einfach da übersetzt. Eine Familie, die zerstritten ist, wird untergehen. Das zeigt, dass sowohl aus Jesu Sicht, dass sowohl das Reich Gottes, aber auch das Reich des Bösen eigene Welten sind, mit eigenen Beziehungen, mit eigenen Hierarchien und vielleicht sogar eigener Kultur und einem eigenen Wiedererkennungswert. Er sagt, es geht hier um zwei verschiedene Reiche. Ihr Lieben, lasst uns das mal trennen. Und wenn der Satan in seinem Haus Konflikte hegen würde, dann würde er ja sein eigenes Werk zunichte machen. Das wäre ja dumm von ihm. Und Jesus schließt mit einem Plädoyer ab. Und wenn der Satan gegen sich selbst kämpft, wie kann er dann bestehen? Er würde doch niemals überleben. Das ist seine Antwort an die Pharisäer. Er macht deutlich, hier stehen sich zwei Reiche gegenüber. Er appelliert dazu, das, was die Menschen sehen und erleben, sinnvoll zu reflektieren, sinnvoll zu bewerten und auch einzuordnen. Und anhand dessen auch für sich die Frage zu beantworten, ob hier das Reich Gottes sichtbar wird oder das Reich des Bösen. Und wenn wir ins Matthäus-Evangelium gehen, Matthäus schreibt auch ein Evangelium und viele Evangelien berichten von der gleichen Situation, aber aus anderen Perspektiven. Ist ja klar, andere Menschen erleben eine Sache und berichten dann aus anderen Perspektiven. Und der Matthäus schreibt etwas ausführlicher am Ende dieser Situation. dass Jesus noch etwas anderes zu allen, die dabei stehen, sagt. Er sagt nämlich zu allen, woran man das Reich Gottes erkennt, woran man einen Unterschied nehmen kann. Ein Baum erkennt man an seinen Früchten. Ist ein Baum gut, so wird er auch gute Früchte tragen. Ist ein Baum schlecht, so wird er schlechte Früchte tragen. Er nimmt damit jeden von uns auch in die Verantwortung, auch objektiv zu betrachten, was geschieht hier eigentlich. Welche Früchte gehen von dem, was hier passiert, hervor? Welche Früchte bringt denn eine Predigt hervor? Welche Früchte bringt denn eine Lehre, eine Kirche oder eine Lehre innerhalb einer Kirche hervor? Welche Früchte kommen aus einer Religion hervor? Sind es Wahrheit, Rechtschaffenheit, Freiheit, Menschen werden freigesetzt, Menschen erleben Frieden? Ist es Freude? Ist es Heilung? Ist es Vergebung? Oder sind es Dinge wie Halbwahrheiten, Lügen, Unterdrückung, Selbstgerechtigkeit, Kriege? Was sind die Früchte eines Lebens von einem Menschen? Was sind die Früchte eines Gläubigen, eines Glaubens an Jesus Christus? Die Blüten und die Fruchtansätze können noch sehr bezaubernd sein, ja, nach außen betrachtet. Aber was kommt unter dem Strich als Frucht raus, die man nehmen kann, ernten kann und die einem schmecken soll? Aber dieses Beispiel sagt uns auch, dass wir Geduld brauchen und Dinge auch reifen lassen müssen. Weil manchmal sehen die Dinge erst schön aus, aber Jesus mutet uns die Geduld zu des Reifens. Auch miteinander, innerhalb einer Gemeinde, auf meinem Glaubensweg, wenn wir miteinander unterwegs sind, mutet er uns Geduld zu, damit wir uns wirklich ein gutes Urteil bilden können und ein begründetes Urteil bilden können. An den Früchten erkennen wir, wessen Geist am Werk ist. Zurück zu Jesus und den Antworten an die Menschen. Jesus gibt eine klare Antwort darauf, wer er ist. Lasst es mich euch so erklären. Wir sind wieder im Markus-Evangelium. Man kann nicht in das Haus eines starken Mannes eindringen und ihn berauben, ohne ihn zuerst zu fesseln. Erst dann kann man sein Haus ausrauben. Das ist so der Schlusssatz von Jesus. Und er beschreibt damit weiterhin, dass es hier um einen Kampf geht. Er spricht von einem Stärkeren, den Satan, den Herrscher dieser Welt. Er nimmt ihn ernst. Er bezeichnet ihn als den Starken. Und er hat Macht in dieser Welt. Er ist tatsächlich der Herrscher in der Welt. Er weiß um seine Kraft und um seinen Einfluss in dieser Welt. Und er gibt verdeckt einen entscheidenden Hinweis darauf, wer er ist in diesem Satz. Es ist die Grundlage für alles, was durch Jesus geschehen ist und was noch heute geschieht, dass er der Stärkere ist. Er allein ist der Stärkere. Amen. Nur er kann zurückholen, was der Teufel in Besitz genommen hat. Nur er hat die Kraft dazu, den starken Bösen zu fesseln und das, was er gefangen genommen hat, zu befreien. In Kolosser 2 lesen wir, das ist ziemlich klein, er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Und das geschieht bis heute. Er ist der Stärkere. Und das hat Jesus Christus durch sein Blut besiegelt. Ein für allemal. Amen. Und wir haben das schon oft erwähnt, Gottes Reich ist inwendig. Es ist inwendig, es wird einmal für alle sichtbar werden, er wird wiederkommen. Und jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge wird bekennen, dass Jesus ist der Herr. Das wird so kommen, aber solange das geschieht, ist es schon jetzt in uns da, entfaltet sich in uns, in dem Leben eines Menschen, aber es ist noch nicht von außen da und für alle sichtbar, aber das wird passieren. Und wenn Gott ein Leben komplett verändert, dann wird das aber auch sichtbar. Dann wird das Reich Gottes durch das Leben, durch den Glauben sichtbar. Und das sind alles äußere Erscheinungen, dass Menschen Buße tun, dass Menschen umkehren, dass Menschen an ihrer Seele gesund werden, dass sie von Süchten befreit werden und all solchen Dingen, weil Jesus der Stärkere ist und all das, was gebunden ist durch, ja, vielleicht sogar böse Geister, böse Mächte, bindet und frei macht und zu sich holt. Das ist der Hammer. Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Das Lobpreisteam darf gerne schon mal nach vorne kommen. Das ist jetzt die Frage. Es kamen so viele Menschen zu Jesus und am Ende wurden alle vor die Frage gestellt. Okay, jetzt hast du ihn erlebt, gesehen, gehört. Und wer ist Jesus für dich? Der bekannte Theologe und Schriftsteller C.S. Lewis sagt, du musst deine Wahl treffen. Entweder war und ist dieser Mensch der Sohn Gottes, oder er war ein Verrückter oder etwas Schlimmeres, oder? Man kann ihn als Narren einsperren, man kann ihn verachten oder als Dämon töten, oder man kann ihm zu Füßen fallen und ihn Herrn und Gott nennen. Aber lasst uns nicht mit herablassendem Unsinn kommen, dass er ein großer menschlicher Lehrer war. Warum bist du heute Morgen hier? Bist du wegen Jesus hier? Dann musst du dich entscheiden. Entweder er war der Sohn Gottes oder er war ein Verrückter oder schlimmer. Es gibt nichts dazwischen. Das, was er von sich sagt, ist klar und deutlich. Kurz gesagt, Jesus war entweder der, was er von sich behauptet zu sein, oder er war ein Lügner oder ein Verrückter. Wer ist Jesus für dich? Und es wird der Tag kommen, da werden wir ohnehin eine Antwort auf diese Frage bekommen. Jeder von uns wird vor die Frage gestellt, wer ist Jesus für dich? Aber wir können die Antwort heute schon finden, denn Jesus möchte uns heute begegnen, genau da, wo wir im Leben sind, jedem Einzelnen. Und wenn wir zurückschauen auf diesen Hotspot im Evangelium, in welchem Hotspot sitzt du gerade in deinem Leben? Bist du unter den Aposteln, die mit ihm unterwegs waren? Weißt du was? Dann höre und siehe, was Jesus sagt. Lass dich von ihm leiten, lerne von ihm, lebe durch seine Kraft, durch seine Leitung und Führung in deinem Leben. Bist du vielleicht wie seine Angehörigen, hast Bedenken und Zweifel, dass Jesus und die Christen alle durchgeknallt und verrückt sind? Dann vertraue darauf, dass Gottes Wege größer und besser sind als deine. Besser als alles, was wir uns vorstellen können. Und schau doch auf die Früchte durch das von dem, was Jesus tut. Und beurteile vielleicht auch einfach objektiv. Bist du unter den Schriftgelehrten? Dann leg doch deine tote Religion ab. Leg deine Selbstgerechtigkeit ab. Und lass dein Denken von Jesus komplett erneuern. Bist du vielleicht unter den Kranken? Dann mach's wie die Kranken in dieser Geschichte. Stürz dich auf Jesus und lass dir von ihm Hoffnung schenken. Erlebe, wie er nicht von dir weicht und dich damit nicht alleine lässt. Und fühlst du dich vielleicht wie im Haus des Bösen gefangen unter der Herrschaft von dem Bösen? Ey, dann lad den Stärkeren in dein Leben ein. Er ist der Stärkere. Lad ihn ein, vertraue ihm dein Leben an, stell dich unter seine Herrschaft, sprich seinen Namen über deinem Leben aus und erlebe, was der Heilige Geist in deinem Leben tun wird. Er will Großes tun, er will dich frei machen und er hat gute Pläne mit dir. Bessere Pläne, als der Teufel sie hat. Lasst uns aufstehen, lasst uns nicht bis morgen warten, denn es gibt 365 Tage im Jahr, an denen wir diese Entscheidung treffen können. Und vielleicht spürst du das innerlich heute und es ist der Tag, der für dich gemacht ist, dass du eine Entscheidung für Jesus triffst, ganz persönlich. da, wo du stehst. Triff eine Entscheidung, wer Jesus für dich ist. Amen.